Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Der Anfang, der ist meist unten. Das Ende, das ist auch unten. Und dazwischen, dazwischen muss man hinauf. Nach oben, auf den Berg.
Ein Schneesturm tost am Gipfel des 8000ers. Mittendrin die Spielfigur im roten Schneeanzug. Völlig entkräftet und mit verstauchtem Knöchel umgeht sie eine Gletscherspalte. Der letzte Kanister Sauerstoff ist längst aufgebraucht. Nur noch wenige quälend langsame Schritte, dann ist der Gipfel erreicht. Triumphierend ploppt eine Textmeldung auf. Das Ziel des Spiels ist erreicht. Naja, fast. Denn gewinnen kann ein Insurmountable nur, wer es danach auch wieder heil zurück zum Fuß des Berges schafft. Die Abenteurerin im Beispiel schafft es nicht. Das ist aber keine Schande, denn das Spiel des kleinen Berliner Studios Byte Rockers Games ist bockschwer und darauf angelegt, dass die SpielerInnen immer wieder von vorne beginnen müssen, denn es gehört zum Genre der Roguelikes. Das sind Spiele, in denen die SpielerInnen nicht manuell abspeichern oder laden können und daher jedes Mal nach dem Tod von vorne beginnen müssen. Damit das nicht langweilig wird, werden die Spielumgebungen bei jedem Start zufällig generiert. Wo viele andere Roguelikes, wie etwa der Erfolgstitel Hades, aber primär auf Action setzen, kommt es in Insurmountable auf Köpfchen an. Per Mausklick können die SpielerInnen die Route der Spielfigur planen, das Klettern übernimmt die Figur selbstständig. Die grafisch überzeugend umgesetzte Bergwelt ist hierfür in viele kleine sechseckige Felder aufgeteilt. Die Bewegung über jedes dieser Felder ist abhängig von Höhenunterschied und Wetter mit Kosten verbunden. Während eines Schneesturms eine Steilwand hinaufzuklettern, ist erheblich teurer als bei lauem Wetter ebenerdig zu wandern. Je nach Aktion kosten die Züge Körperwärme, Sauerstoff, Energie, psychische Ausdauer und Zeit. Diese Ressourcen wollen also klug verwaltet werden, um das Abenteuer zu überleben. Zum Glück können die SpielerInnen Ausrüstung finden. Heißer Tee hilft gegen den Frost, Schneeschuhe oder eine Kletteraxt senken die Energiekosten für die Bewegung im jeweiligen Terrain und Sauerstoffbehälter sorgen im oberen Drittel jedes Levels, der sogenannten Todeszone, dafür, dass die Spielfigur überhaupt überleben kann. Wo AlpinistInnen in der realen Welt aber ihre Ausrüstung im Vorfeld zusammenstellen, starten die Bergsteiger in Insurmountable mit einem fast leeren Rucksack. Dafür sind überall am Berg kleine Symbole verteilt, die auf ansprechend geskriptete Events verweisen. Texttafeln stellen die SpielerInnen hier vor Entscheidungen. Etwa, ob sie ein verlassenes Basislager lange und gründlich durchsuchen oder nur einen oberflächlichen Blick auf die verstreuten Gegenstände werfen. Je länger sie suchen, umso mehr Zeit, Körperwärme und Sauerstoff verbrauchen sie. Aber vielleicht ist ja genau das die Chance, eine dringend benötigte Sauerstoffmaske oder ein paar Nahrungskonserven zu finden. Die Event-Texte selbst wiederholen sich leider recht rasch, glücklicherweise variieren ihre Resultate aber von Spieldurchlauf zu Spieldurchlauf. Man weiß also nie, ob sich der Umweg zu einem der Symbole lohnt oder nicht und welches Verhalten dann das Richtige ist. Gleichzeitig ist klar, ohne Ausrüstung wird der Berg zum kalten Grab. Dieses ständige Abwägen von Chancen und Risiken sorgt für ein erstaunlich hohes Maß an Spannung vor dem Monitor. Und wer am Ende zerschunden, von der Höhenkrankheit geplagt und ohne Vorräte wieder am Fuß des Berges ankommt, erlebt schließlich die finale Perfidie von Insurmountable, denn dann wartet direkt der nächste Gipfel auf die leiderprobten Kraxler. Man mag es Masochismus nennen, ich nenne es eine willkommene Herausforderung.